Du wünschst dir Komfort und Sicherheit von einer Schweizer Vermögensverwaltung, aber mit tiefen Kosten und voll transparent? Start jetzt mit Truewealth, dem Schweizer Online-Vermögensverwalter. Ganz einfach auf truewealth.ch.
Heute bei «Apropos» im Papst Leo seine erste Enzyklika.
Your brothers and sisters, I want to thank all of you for being here today, for your interest.
Über die Bewahrung von Menschen im Zeitalter von der künstlichen Intelligenz. So heisst im Papst Leo seine allererste Enzyklika. In diesem Text denkt der Papst über die künstliche Intelligenz nach, die grösste soziale Frage von unserer Zeit.
Artificial intelligence needs to be disarmed.
Er will klare Regulierungen für KI-Firmen und ihre Technologien und er sagt, künstliche Intelligenz muss entwaffnet werden. Das Schreiben, die Enzyklika, wendet sich auch explizit an Leute außerhalb der Kirche. Vielleicht ist auch darum ein Mitgründer von Anthropic bei der Präsentation dabei gewesen. Nur, kommt die Botschaft dort auch an? Kann ein Papst seine Autorität etwas an der aktuellen Situation verändern? Und was sagt es über den Papst Leo aus, dass er seine erste Enzyklika ausgerechnet zu KI macht? Das fragt heute Lisa Britzelmeier, die Italien-Korrespondentin von der Süddeutschen Zeitung und vom Tagesanzeiger, in der neuen Folge von «Apropos» im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger, der Basel- und Berner Zeitung im Bund und den anderen Tamedia-Titeln. Ich heiße Philipp Loser. Ciao, Lisa.
Ciao, Philipp.
Lisa, die Geschichte fängt am Pfingstmontag an, in der Synodenaula im Vatikan.
Ogni essere umano ha una dignità infinita e mai perde quella sublime capacità di amare che Dio gli ha donato.
Kannst du eine Szene in diesem Raum schildern?
Ja, also es war überhaupt erstmal, bis man da reinkommt, dauert das schon ein bisschen. Da müssen nämlich alle Journalistinnen und Journalisten durch die üblichen Sicherheitskontrollen, die man halt auch sonst hat, wenn man in den Vatikan geht, also durch diese flughafenartige Kontrolle und dann an der Schweizer Garde vorbei. Und dann ist man in diesem Raum, der ein bisschen erinnert an den Hörsaal, fand ich, also so stufenartig und ganz unten eben ein Pult mit einer Reihe von Sprecherinnen und Sprechern, die da saßen. Ja, Sprecherinnen, es waren auch zwei Frauen bei der Präsentation dabei und ganz in der Mitte eben der Papst.
Dass der Papst selber auch an der Präsentation von der seiner Enzyklika dabei ist, ist das normal?
Nee, das ist sehr ungewöhnlich. Die anderen Päpste, seine Vorgänger, haben es eigentlich immer so gemacht, dass sie den Text für sich haben sprechen lassen. Also da gab es schon eine Präsentation und auch eine Pressekonferenz, aber in Abwesenheit des Papstes. Und Leo hat sich aber eben dafür entschieden, dass er selber mit dabei ist. Und er hat dann zwar erstmal die anderen reden lassen lange, aber dann, nach 1,5 Stunden, hat er dann selber auch nochmal das Wort ergriffen.
Weiß man, warum er auch geschwätzt hat?
Es haben einige im Vatikan so beschrieben als, naja, das passt ja zu ihm so. Also er will da gerade stehen dafür. Er hat vielleicht auch ein bisschen mehr so ein Bewusstsein für, wie Medien heute funktionieren. Also vielleicht auch ein strategisches Denken, dass es ja komisch ist, wenn man über sein Schreiben spricht und er nicht zu sehen ist. Und so liefert er natürlich auch die Fernsehbilder dazu.
Er hat über seine erste Enzyklika geschwätzt. Mir macht das jetzt auch. Vielleicht zuerst mal grundsätzlich. Kannst du mir sagen, was das überhaupt ist, eine Enzyklika?
Enzyklika ist erstmal ein Brief, ein Rundschreiben und es ist ein Lehrschreiben des Papstes. Also alle Päpste machen das eigentlich. Und es ist aber anders als sonstige Äußerungen von Päpsten, haben die eine stärkere Wirkung. Also die sind eben für die kirchliche Lehre, für das Lehramt relevant. Es ist nicht gleichzustellen mit einer Veranstaltung, bei der der Papst was in den Mikro sagt, sondern das hat eben eine andere Wirkung. Und ganz explizit richtet sich eine Enzyklika nicht nur an Gläubige, sondern an alle Menschen guten Willens, heißt es dann immer.
Und das Thema kann irgendetwas sein.
Der Papst ist da frei in seiner Wahl des Themas, ja. Er würde jetzt wahrscheinlich nicht irgendwas nehmen, sondern schon was, wo er eine gewisse Allgemeingültigkeit sieht. Also ein Papst äußert sich jetzt nicht über die Innenpolitik eines einzelnen Landes oder so. Aber das können theologische Themen sein, das können soziale Themen sein. Die Bandbreite ist groß.
Was gibt es denn für andere, und jetzt kommt der Moment, wo ich davon gefürchtet habe, weil jetzt muss man zum ersten Mal in Mehrzahl sagen, für andere Enzykliken von seinen Vorgängen, die man kennt?
Also eine ganz berühmte, und an die hat jetzt Leo XIV. Auch explizit angeknüpft, ist Rerum Novarum. Das war von Leo XIII., eben sein Namensvorgänger, zur Zeit der industriellen Revolution. Und die war eben ganz grundlegend, weil sie so den sozialen Gedanken der Kirche ja begründet hat. Eine berühmte ist auch noch die, die später als Pillenenzyklika bekannt wurde. Humane Vitae war das, wo eben damals ja der Papst gesagt hat, dass Katholiken eben keine künstlichen Verhütungsmittel verwenden sollten. Von Papst Franziskus ist eine besonders im Gedächtnis geblieben, das war die Laudato Si, das war eine Umweltenzyklika, also natürlich auch soziale Enzyklika, aber hat eben das Thema Umweltschutz in den Fokus genommen.
Haben die Schreiben auch eine Wirkung innerhalb und außerhalb der Kirche?
Kommt immer ganz auf das Thema und die Situation an, natürlich. Also, ich weiß nicht, Papst Benedikt hat sehr theologisch über Liebe und Hoffnung aus theologischer Sicht geschrieben. Die jetzt vielleicht nicht so, aber jetzt die schon genannte Rerum Novarum, da kann man wirklich sagen, die hatte eine große Auswirkung. Also, allein schon dieses, dass sich die Kirche da so stark positioniert hat, und das war wirklich zur damaligen Zeit um 1900 rum, dass da jemand eine Arbeitszeitbegrenzung fordert und Mindestlöhne fordert und solche Sachen. Das war damals revolutionär und hat auch wirklich dazu geführt, dass sich eben Gewerkschaften gebildet haben und dass die Kirche da, ja, die hat da eigentlich so als erste so einen Weg eingenommen, die zwischen totalem Kapitalismus und Sozialismus steht, was damals eine kirchliche Position war und was man heute gar nicht mehr als so genuin kirchlich wahrnimmt.
Ob die vom Leo eine Wirkung hat, das wissen wir erst später, aber über seine Schrift reden wir jetzt. Reden. Ich habe zuerst noch mal ein paar banale Fragen. Sie heisst Magnifica Humanitas. Warum heisst sie so? Und was heisst das? Und wenn das jetzt ein Schreiben ist das ein Buch oder ein Aufsatz? Wie muss man sich das vorstellen?
Also die heißen immer oder fast immer auf Latein nach den ersten beiden Worten des Textes. Und Magnifica Humanitas hat eine Doppeldeutigkeit, wenn man es übersetzt. Also Humanitas kann sowohl die Menschheit als auch die Menschlichkeit sein. Also es ist die wunderbare Menschheit oder wunderbare Menschlichkeit. Und genau um diese Doppeldeutigkeit geht es eben halt auch, dass der Mensch gerade dadurch, dass er menschlich ist, einzigartig und großartig eben ist. Und ja, die erscheinen auch immer als Buch. Also ich habe hier die italienische Version, wurde an uns ausgeteilt. Die werden auch in allen möglichen Sprachen übersetzt. Und übrigens, Latein wird erst später übersetzt.
Das heisst, du hast es schon gelesen, aber sicher in Teil. Es geht um KI, um künstliche Intelligenz. Der Papst schreibt, KI müsse entwaffnet werden.
Artificial intelligence needs to be disarmed. The word is strong, I know.
Wie meint er das?
Ja, also es geht um KI, aber es geht nicht nur um KI. Also das schreibt er auch im Untertitel im Zeitalter der künstlichen Intelligenz. Also er stellt schon so die großen Fragen, die weit darüber hinausgehen. Aber er sieht eben die KI als große Revolution unserer Zeit, die auf allen möglichen Gebieten die Technologiefragen aufwirft. Und das mit dem Entwaffnen meint er schon, wie das Wort schon sagt, also KI wird ja auch in der Kriegsführung eingesetzt, also autonome Waffensysteme, da spricht er sich ganz klar dagegen aus. Aber er meint es auch in einem größeren Gedanken, nämlich, dass man KI aus diesem Wettbewerbsdenken befreien sollte. Also sein zentrales Anliegen ist, die Technologie sollte nicht den Einzelnen einen Vorteil bringen, sondern sie sollte dem Gemeinwohl aller dienen und sollte ja die Würde aller Menschen in den Mittelpunkt stellen. Und er meint das dann so konkret mit, bei jedem einzelnen Entwicklungsschritt sollte halt darüber nachgedacht werden, wie kann das der Allgemeinheit dienen.
Freed from logics that turn it into an instrument of domination, exclusion and death. Like nuclear energy, it must be at the service of all and of the common good.
Also wenn man jetzt sieht, wie die einzelnen Firmen im Silicon Valley, wie die dort den Wettbewerb vorantreiben, eben auch gegen China und all die anderen globalen Player, dann kann man schon sagen, dass sein Anliegen ein bisschen gegen den Trend ist, oder?
Ja, es klingt irgendwie erstmal so ein bisschen naiv und ging mir auch so. Und je mehr ich mich jetzt aber da eingearbeitet habe, desto überraschter war ich eigentlich, weil der Vatikan ist da wirklich mal auf der Höhe der Zeit. Die führen schon seit 2016 regelmäßige Dialoge mit dem Silicon Valley, mit Vertretern aus der Branche, treffen sich da regelmäßig, und es ist auch von Vertretern aus der Branche zu hören, dass die durchaus offen sind für Input. Womöglich nicht alle, aber es gibt da eben Entwickler, die feststellen, hey, sie kommen hier an Fragestellungen, die sind viel größer als nur technologischer Natur, sondern so, was kann diese KI eigentlich, wo muss sie begrenzt werden, wollen wir, dass sie alles kann? Und das wirft halt ja philosophische Fragen auf, gesamtgesellschaftliche, religiöse, und sie haben sich halt an die katholische Kirche gewandt oder diesen Austausch, weil das in der katholischen Kirche so schön zentral organisiert ist, wie man 1,4 Milliarden Menschen erreicht, nämlich über den Vatikan. Aber sie sind durchaus auch offen von Input von anderer Seite.
Über die metaphysischen Aspekte von diesen Fragen werden wir später noch ein bisschen eingehender reden. Mir nimmt zuerst noch das konkrete Wunder. Auch vor der Regulierung, was für die?
Also er verwendet da das auch in der italienischen Fassung das Wort Accountability, also dass es darum geht, wer Verantwortung übernimmt, wer am Ende Rechenschaft schuldig ist. Also es geht schon um so Fragen, so was überlassen wir der KI? Er sagt ganz viel so in Richtung staatlicher Regulierung. Er sagt zum Beispiel auch, die technologische Macht darf nicht in den Händen von so wenigen konzentriert sein, wie es momentan ist. Betont eben auch, da geht es um wirtschaftliche Privatunternehmen, um wirtschaftliche Player, die jetzt eine Macht haben, die viele Staaten nie hatten. Aber er sagt jetzt nicht konkret die und die Gesetzgebung und so weiter. Also er gibt so die Leitplanken vor, die schon auch jetzt nicht unkonkret sind, aber natürlich hat er jetzt keine Policy, weil er will ja auch für die Allgemeinheit sprechen, was vielleicht in jedem einzelnen Fall eine andere Konsequenz bedeuten würde.
Only together, those who design systems and those affected by them, richer countries and poorer ones, institutions and individuals, power centers and peripheries, will we be able to build a future, not for a privileged few, but for the entire human family.
Es geht ihm jedenfalls darum, dass es auf allen Ebenen eine Regulierung geht, also auf der Entwicklerebene, auf der Nutzerseite und dann eben in Konsequenz, ich meine, wir denken irgendwie immer an die Chat-Versionen von KI, aber KI werden ja in ganz vielen Prozessen eingesetzt, also dass so an jedem Entwicklungsschritt immer mitgedacht wird, wer ist verantwortlich und dient das wirklich dem Gemeinwohl.
Sieht er auch gute Sachen an der KI?
Er sieht absolut auch gute Dinge an der KI. Er hat jetzt überhaupt nicht so einen kulturpessimistischen Tonfall, wie man es vielleicht erwarten würde. Ich meine, er ist ja auch erstens mal für einen Papst relativ jung mit seinen 70 Jahren und man merkt halt schon, also allein schon, der hat eine Smartwatch, der spielt selber Wordle am Handy, der ist einfach digital affin, so. Er hat Mathematik studiert, er hat auch ein gewisses Verständnis, was in diese Richtung geht. Und er betont auch wirklich in diesem Schreiben, dass technologischer Fortschritt uns ganz, ganz viel bringt. Also gerade in Bezug auf medizinische Entwicklung. Aber er hat da auch die Formulierung von wegen Technologie kann heilen, verbinden, bilden. Also es ist kein rein negatives Bild, aber er geht eben sehr stark auf diese Risiken, die damit verbunden sind, ein.
Eine technische Frage habe ich noch. Wenn wir jetzt immer sagen, er geht auf das IR seit, ist das Schreiben direkt allein vom Papst oder ist das ein Team, das das aufsetzt und es ist sein Name, der darunter steht? Wie muss man sich das vorstellen?
Also offiziell ist das allein direkt vom Papst. Der hat das am Ende auch unterschrieben, da steht sein Name. Und da steht sein Name auf dem Buchdeckel als Autor. Aber man weiß natürlich, dass da verschiedene Stimmen einfließen und es gibt da verschiedene Fassungen und Bearbeitungsstände und so weiter. Also da haben bestimmt mehrere Leute im Vatikan dran gearbeitet, aber der Papst ist derjenige, der als Autor gilt und der dafür gerade steht.
Sehr gut. Wir gehen nochmal zurück in die Synodenaula, wo die Präsentation von der Enzyklika war. Dort war auch ein Gründer von Anthropic dabei, der Christopher Ola. Heisst das, dass die Firma Anthropic, wo Claude rausgibt, eines der berühmtesten KI-Modelle, auch Regulierungen will in ihrem eigenen Bereich?
Ja, Anthropic ist jedenfalls die Firma, die sich darüber auch versucht, ein bisschen gut darzustellen und sich so darstellt als die einzige, die sich der ganzen Problematiken oder Risiken auch bewusst ist, also der Gefahren der KI bewusst ist. Es gibt bestimmt auch andere, die vielleicht dann nicht auf der Top-Ebene in anderen Unternehmen sind und so. Also da ist schon auch viel zu hören. Aber ja, also Anthropic steht schon so für einen ethisch bewussten Umgang mit der KI. Und dieser Christopher Ola ist eben einer der Mitbegründer Mitbegründer, der war auch bei anderen KI-Firmen vorher. Und der hat eine ganz zentrale Aufgabe innerhalb von Anthropic, nämlich die sogenannte Verfassung zu schreiben, was manche dort auch, also ich habe das in einem Atlantic-Text gelesen, die nennen das das Seelendokument. Und er selber hat in dieser Präsentation auch gesagt, er befasst sich damit, was die KI eigentlich macht und er versucht, sie zu verstehen. Also er seziert sie praktisch und stellt da fest, dass sie ganz viel nicht verstehen und dass die KI Dinge macht, die sie sich selber irgendwoher angeeignet hat.
They are not the cold calculating robots we were promised. They are made from us, from our words. And as the Holy Father observes, they remain, in important ways, mysterious even to those of us who create them.
Berühmt worden ist die Firma auch, weil sie Streit hatte mit dem Pentagon. Und dort kommt man wieder zurück auf den Titel mit der Entwaffnung von KI, weil Anthropic hat sich gewehrt, oder, die eigene KI für Waffensysteme noch einzusetzen.
Ja, Anthropic hat sich da zu einem bestimmten Schritt gewehrt und das Pentagon hat sie dann auf eine Blacklist gesetzt. Ist jetzt aber auch trotzdem nicht so, dass da komplett alle Zusammenarbeit beendet ist. So, also so darf man es jetzt auch nicht sehen. Aber es ist schon so, dass Anthropic da irgendwie in diesen ja Kulturstreit reingeraten ist und Trump hat sie dann eben auch als linkes, wokes Unternehmen bezeichnet.
Der Papst Leo hat selber auch Streit mit dem Trump, kann man sagen. Gut, der Trump hat mit dem meisten Streit, aber mit dem Papst muss er zuerst mal Streit bekommen. Dass jetzt der Gründer, der Mitgründer von Anthropic bei der Präsentation mit dabei war. Was sagt das auch über den Streit zwischen Leo und den USA und dem Trump aus?
Also ich finde, man kann das durchaus als Zeichen deuten. Aus dem Vatikan heißt dazu aber, das sei einfach ein Vertreter der Branche. Also die wollen den eben als neutral oder ja wie auch immer einen von vielen verstanden wissen. Ist aber natürlich schon so, dass er halt jetzt da war und andere nicht. Und der Vatikan sagt auch immer, wenn man mit jemandem in Austausch ist, heißt das von Vatikan-Seite nie, dass man den unterstützt, sondern der Dialog ist der Weg des Vatikan. Ja, einerseits schon, aber andererseits, er saß halt neben dem Papst bei dieser Präsentation und er sagt genau das, was der Papst sagt oder in sehr vielen Punkten das, was der Papst sagt, nämlich wir brauchen da mehr moralisches Gewissen. Also ich würde es jetzt nicht als Zeichen gegen die Trump-Regierung deuten, aber ich finde nicht, dass es komplett neutral ist. Andererseits kann man diese gesamte Enzyklika natürlich vor dieser Folie lesen. Was sagt der US-amerikanische Papst denn jetzt eigentlich über die USA heute? Und da steht ganz viel drin, wo man sich denkt, ah, das ist vielleicht eine Kritik an der Trump-Regierung. Andererseits, man kann das auch ganz viel auf den Ukraine-Krieg beziehen zum Beispiel und dann ist es eine Kritik an Putin.
Was für eine KI braucht denn der Papst selber? Was für eine KI braucht die Kirche? Nur Claude in dem Fall.
Ja, das, wenn man so genau wüsste. Aber ich bin mir, also wir wissen es nicht, aber ich bin mir sicher, dass sie KI nutzen. Ich habe schon von diversen Nutzungsmöglichkeiten gehört. Also ich meine, er spricht ja auch wie einer, der sich auskennt. Ne? Also hat auch gesagt, in diese Enzyklika ist ganz viel Zuhören geflossen. Also man merkt es auch an so anderen Stellen. Da spricht er zum Beispiel über Aufwachsen im Zeitalter von Social Media und so. Also merkt man schon, er ist da mit Menschen im Dialog. Aber ich schätze schon auch, dass er selber mit KI umzugehen weiß.
Du sagst, es gibt diverse Nutzungsmöglichkeiten, die du gehört hast von der KI in Chile. Was für die denn?
Naja, sowas wie Übersetzungen. Also ja, da geht's wieder um die Frage, am Ende steht der Mensch für etwas gerade und so. Aber natürlich nutzen die auch im Vatikan Übersetzungstools als Hilfe. Und was ja auch immer wieder so ein Thema ist, ist inwiefern nutzen eigentlich Priester KI, um Predigten zu schreiben. Und da hat sich ja Leo schon vor ein paar Monaten mal klar positioniert und hat gesagt, das sei absolut abzulehnen und hat vor KI-Predigten gewarnt.
Das denn nicht. Ich würde gerne jetzt noch, wie schon angekündigt, ein bisschen über die metaphysischen Aspekte von dem ganzen Thema schwätzen. Es gibt Leute, die lesen KI jetzt schon als quasi transzendentale Erscheinung, als fast schon göttlich. Ist KI auch eine Bedrohung für die Kirche?
Ich glaube eher, die Kirche sagt, KI kann eine Bedrohung für die Menschen sein. Also darum geht es dem Papst im Endeffekt. Also eine der Mitpräsentatorinnen hat das irgendwie zusammengefasst, als die Enzyklika stellt die Frage, wie kann man im Zeitalter der KI ein erfülltes menschliches Leben führen? Und dieser Gedanke aber, dass die KI der Heilsbringer ist und dass man alles Menschliche hinter sich lässt, das ist genau das, was eben Leo anprangert. Also er hatte wirklich auch zwei Kapitel in der Enzyklika zu Transhumanismus und Posthumanismus. Also das sind so diese Vorstellungen von den absoluten KI-Befürwortern, die eben meinen, man könnte ja den menschlichen Körper praktisch hinter sich lassen oder die menschliche Intelligenz in eine Cloud laden oder aus der Intelligenz eine Ware machen, alle solche Dinge. Und da sagt der Papst eben so, nee, wir sind Menschen dadurch, dass wir nicht perfekt sind. Wir sind Menschen dadurch, dass wir leiden. Wir sind Menschen dadurch, dass wir auf andere angewiesen sind, dass wir uns miteinander verbinden. Und er pocht eben sehr darauf, dass das erhalten bleibt.
Kann man es vielleicht auch umgekehrt lesen und sagen, weil KI so gross ist und also auf eine Art bedrohlich, dass die Kirche am Schluss profitiert davon, dass die Leute wie in Glauben flüchten, wenn sie mit dem ganzen KI-Zeug einfach nicht mehr zur Rand kommen?
Das könnte natürlich sein. Das ist die Frage, ob das nur an der KI liegt oder an der gesamten Weltlage. Wobei dann wieder, kannst du sagen, die Weltlage liegt auch an der KI. Ne? Also er hat auch ein ganzes Kapitel zum Thema Wahrheit im technologischen Zeitalter. Da kann man natürlich auch wieder an die Trump-Regierung denken, aber auch an alle möglichen anderen. Also so, was nehmen wir jetzt von der Welt überhaupt wahr? Wie viel können wir erkennen und so weiter? Also ja, es gibt natürlich eine generelle Überforderung momentan und man kann sagen, vielleicht flüchten da viele in die Kirche. In den USA ist es ja zu beobachten, dass die katholische Kirche im Aufschwung ist. In Europa bisher nicht so. In Afrika wächst sie brutal. Wir werden sehen.
Ist noch lustig, wenn dann der Mensch ein Kapitel über Wahrheit schreibt, wo quasi was im Amt als unfehlbar gilt, oder?
Es ist auch ein bisschen lustig, dass jemand den Multilateralismus betont und Regulierungen und Demokratie, der selber das Oberhaupt eines praktisch autokratischen Status ist. Ne? Also, aber in dem Wahrheitskapitel geht er schon auch zum Beispiel auf das Thema Missbrauch ein und dass die katholische Kirche da Fehler gemacht hat und pocht auf Transparenz innerhalb der Kirche.
Dass sich dem Thema widmen, wo wir jetzt darüber geschwätzt haben, was bedeutet das?
Manchmal sagt man schon, dass so die erste Enzyklika wie so eine Regierungserklärung ist, also dass man da ableiten kann, was so die Schwerpunkte dieses Pontifikats sein werden. Und was ist jetzt aus dem Vatikan? Hier ist was schon auch, naja, das ist ein Anfangspunkt und kein Endpunkt. Und ich meine, er ist 70, er wird noch eine ganze Weile Papst sein. Kann schon gut sein, dass da noch mehr in die Richtung kommt. Aber dass es für ihn absolut zentral ist und dass eben auch dieser Gedanke technologischer Fortschritt und Kriegsführung heute, dass er diesen Friedensgedanken auch damit verbindet, das sieht man, das ist absolut grundlegend für ihn. Er hat sich ja auch eben Leo XIV. Genannt nach Leo XIII., der eben der Papst von Rerum Novarum war und von der industriellen Revolution.
Er ist jetzt seit gut einem Jahr im Amt, ein bisschen länger. Wie macht er sich so grundsätzlich?
Man hat am Anfang erstmal lange nicht verstanden, wer er ist. Also er kam sehr vielen sehr ruhig vor. Und er hat schon so Signale gesendet, die so ein bisschen in Richtung mehr Tradition gehen. Also ich meine, sein Vorgänger Franziskus war ja da ganz radikal in vielem. Also so dieses, er will im Gästehaus wohnen und nicht im apostolischen Palast. Da ist zum Beispiel Leo wieder hin zurückgezogen. Oder Leo hat auch traditionellere Kleidung wieder gewählt. Aber in ganz vielen zentralen Punkten ist er schon sehr eine Fortsetzung von Franziskus, gerade was das Thema Armut und soziale Ungerechtigkeit angeht. Und in dieser Enzyklika geht es ja auch wirklich ganz viel um ja, Gerechtigkeit in der Welt. Wir haben ja vorher schon kurz seinen Konflikt mit Trump angesprochen. Muss man schon sagen, dass das so ein Moment war, wo er sichtbar wurde und hörbar wurde, wo man mehr und mehr verstanden hat, wofür er eben steht.
Das heißt, du erwartest nur einiges von ihm.
Auf alle Fälle. Also man hat ein bisschen gebraucht, um ihn zu spüren und zu hören. Aber ich finde, was in dieser Enzyklika steht und ich finde auch, wie er sich zuletzt geäußert hat, da kann man noch viel erwarten.
Danke, Elisa.
Danke, Philipp.
Das war sie, unsere Folge zur ersten Enzyklika vom Papst Leo XIV. Die Folge von Apropos hat Jackie Wechsel produziert. Ich heiße Philipp Loser. Ich empfehle euch allen, den Text von Elisa Britzelmeier zu lesen, wo sie die Vorstellung beschreibt. Wir haben einen Kommentar zum Thema auf der Seite, da kann ich alles verlinken. Habt's gut, bis bald. Ciao zusammen.